In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Ereignisse, die den regierungskritischen Gruppierungen und politikverdrossenen Menschen Anlass zur Hoffnung gegeben haben. Hoffnung dahingehend, dass der gesunde Menschenverstand wieder Einzug hält und der tägliche Irrsinn ein Ende nimmt. Diese Hoffnung ist für viele Menschen mit Namen verbunden, wie Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei, Herbert Kickl, Alice Weidel und für einige durchaus mit Friedrich Merz. Insbesondere der frisch gekürte US-Präsident Donald Trump hat binnen weniger Tage für regelrechte Euphorie unter seinen Anhängern gesorgt. Sein toughes Eintreten für freie Meinungsäußerung und freie Marktwirtschaft, aber auch für Grenzsicherung und bedingungslose Abschiebung illegaler und vor allem krimineller Migranten lässt viele Menschen von der Rückkehr zu einer freien, sicheren und friedvollen Welt träumen. In diesem Format wollen wir alle zwei Wochen die wichtigsten Ereignisse Revue passieren lassen und dabei die Hoffnungsträger regelmäßig an ihren Taten messen und so, wie Sie das von Auf 1 kennen, unter dem Motto aufdecken, aufzeigen, aufklären, aufarbeiten, auflösen, aufstehen. Das Ereignis schlechthin war in den vergangenen 14 Tagen sicherlich die Vereidigung von Donald Trump. Bereits in seiner Antrittsrede machte er deutlich, dass er seinen markigen Ankündigungen im Wahlkampf Taten folgen lassen wird. Während die deutschen Systemmedien und regimetreuen Journalisten Schnappatmung bekamen und nichts unversucht ließen, Trump in ein schlechtes Licht zu rücken, wurde er in zahlreichen alternativen und neuen Medien wie ein Messias gefeiert. Auch wir von Auf 1 sind von zahlreichen ersten Entscheidungen Donald Trumps, wie zum Beispiel dem Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation, sehr angetan. Dennoch beobachten wir auch weiterhin sehr aufmerksam, welche Maßnahmen der mächtigste Mann der Welt auf den Weg bringt und welche Bedeutung diese für den Rest der Welt und insbesondere für Europa haben. Zur regelmäßigen Analyse bedienen wir uns in diesem Format auch sehr gerne freien und unabhängigen Journalisten, aber auch Bloggern, Publizisten und anderen in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten. Mein erster Gast, den ich heute zuschalten möchte, ist freier Journalist. Irritiert von den unverhältnismäßigen Maßnahmen während der Corona-Pandemie, begann er im Oktober 2020 aus seinem selbstgewählten Exil in Schweden mit seiner unabhängigen, aufklärenden Berichterstattung. Heute folgen ihm über diverse Kanäle wie Telegram und X regelmäßig mehr als 200.000 Menschen und zahlreiche seiner Publikationen erreichen ein Millionenpublikum. Herzlich willkommen, Henning Rosenbusch.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich einer deiner ersten Gäste sein darf.
Henning, wie beurteilst du denn die ersten heftig diskutierten 14 Arbeitstage von Donald Trump? Was sind die aus deiner Sicht wichtigsten Entscheidungen, die er getroffen hat?
Es mag in westlichen Demokratien in den letzten Jahren und Jahrzehnten etwas unüblich geworden sein, aber er hat seine Wahlkampfversprechen umgesetzt mit den Dekreten. Und ich habe vor allem den Eindruck, dass er die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft wiederherstellen will oder verbessern will, vor allem auch mit dem Energienotstand, mit der Abschaffung dieser DEI, also Inklusion, Diversity und so weiter Maßnahmen. Habe auch den Eindruck, dass dies in großen Teilen der Wirtschaft auch positiv aufgenommen wurde. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Verschiebungen, wo die Amerikaner am meisten spüren werden, dass sich etwas ändert. Ja, für Europa und Deutschland werden das so noch ein paar andere Entscheidungen eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel der WHO-Austritt. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit den Plänen in Bezug auf Pandemieplan, Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Das sehe ich natürlich sehr positiv, ja, weil die WHO eine sehr unrühmliche Rolle während der Pandemie gespielt hat oder während dem, was man als Pandemie bezeichnet hat am Ende. Und dann die Abschiebungen, die er natürlich sofort angefangen hat, auch ein Zeichen in Richtung Europa, wie schnell sowas gehen kann, wenn man denn will. Ja, also wollen muss man. Und ganz wichtig und mir persönlich die allerwichtigste Entscheidung ist die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit in den USA. Und ich bin mir auch sehr sicher, oder es sieht schon so aus, als ob das auch große Auswirkungen auf Europa hätte.
Neben Donald Trump, Henning, gibt es einen weiteren Regierungschef, der mit seinem Handeln für jede Menge kontroversen Gesprächsstoff sorgt. Die Rede ist von Argentiniens Premier Javier Milei. Während CDU-Chef Friedrich Merz zugab, nicht immer dessen Ergebnisse zu kennen, Mileis Arbeit dennoch hart verurteilte und als untragbar darstellte, äußern sich zahlreiche Wirtschaftsexperten ausgesprochen positiv über die Auswirkungen von Mileis Maßnahmen. So hat der argentinische Energiesektor nach einem Milliardenminus in 2023 im vergangenen Jahr Gewinne von mehr als 2,3 Milliarden Dollar erzielt und die Inflation konnte mehr als halbiert werden. Wie beurteilst du, Henning, das Schaffen von Javier Milei?
Also, Entschuldigung, ich denke, für Argentinien ist es der einzig richtige und gangbare Weg raus. Er hat ja während seiner Rede beim WEF, beim World Economic Forum, auch nochmal beschrieben, welchen Weg Argentinien die letzten 100, 150 Jahre gegangen ist, von einem super wettbewerbsfähigen, aufstrebenden Industrieland zu einem Land, das, wenn sich jetzt nichts geändert hätte mit Milei, wahrscheinlich schon sehr nah am Staatsbankrott wäre und dass sich da viele Wirtschaftsfachleute positiv drüber äußern, darf nicht verwundern, weil es gibt ja doch etliche wirtschaftliche Kennzahlen, die schon darauf hindeuten, dass da zumindest eine Bewegung in die richtige Richtung stattfindet und auch die Inflation mittlerweile eingedämmt wurde. Und das dauert natürlich auch, wenn so tiefgreifende Reformen stattfinden in einem Land, bis das sich auswirkt. Und im Moment hat er ja auch noch keine Parlamentsmehrheit. Also es werden ja in diesem Jahr noch Wahlen stattfinden. Und das Besondere an Milei ist, dass er eben trotz dieser wirklich einschneidenden Maßnahmen, die wirklich mit Sicherheit auch viele Leute direkt getroffen haben, hat ja praktisch 25% der Staatsausgaben gekürzt. Unter anderem auch mit, indem er einfach Ministerien weggestrichen hat und so weiter. Also das wird ein bisschen auch, es hat direkte Auswirkungen auf viele Menschen gehabt. Und das Positive wird sich noch ein bisschen nach hinten herausschieben, was das als an positiven Auswirkungen bringt. Aber trotzdem hat der Mann noch die gleichen Popularitätswerte wie zu dem Zeitpunkt, als er gewählt wurde und an die Macht gekommen ist. Und deswegen sehe ich das sehr positiv. Was da in Argentinien läuft und ist gerade für ein Land wie Argentinien der einzige Weg raus aus der Misere.
Er hat ja in Davos, das hast du angesprochen, eine Rede gehalten und hat mehr oder weniger den Teilnehmern die Leviten gelesen. Er ist sehr deutlich geworden und hat die Regierungschefs aufgefordert, das Drehbuch der letzten 40 Jahre auf die Seite zu legen und umzudenken, ne?
Ja, es sind ja schon 40 Jahre, wenn man den Club of Rome nimmt, ja. Ja, das hat er getan und viel widersprechen kann man ihm auch nicht in seinen Ausführungen. Ich habe allerdings ein bisschen auch Kritik vermisst und ich würde das System, in dem wir uns gerade befinden, auch nicht vielleicht unbedingt als Sozialismus bezeichnen. Ich würde das eher als Korporatismus bezeichnen. Das heißt eben, dass ja Wirtschaft und Regierung sich zusammentun oder besser gesagt die großen Konzerne und die Regierungen sich zusammentun und dann eben gemeinsam die Politik bestimmen.
Nach dem Blick ins Ausland, Henning, wollen wir noch die Situation in Deutschland beleuchten. Hier gab es zuletzt zwei alles beherrschende Themen. Das furchtbare Attentat in Aschaffenburg und die daraus resultierenden Diskussionen, die Friedrich Merz dazu veranlassten, den harten Max rauszukehren und in dieser Woche einen Beschluss in den Bundestag einzubringen. Friedrich Merz verkündete, dass er, sofern er als Kanzler gewählt würde, vom ersten Tag an harte Maßnahmen ergreifen würde. Inwieweit hältst du diese Aussage sowie den in dieser Sitzungswoche eingebrachten Beschluss für glaubhaft und vor allen Dingen für realisierbar?
Also realisierbar ist vieles. Das sehen wir gerade in den USA. Und wenn sich dann immer auf EU-Gesetzgebung und so weiter berufen wird, das sage ich, diese Gesetzgebung, die ist unter anderem auf das Bestreben Deutschlands entstanden. Und auch diese Gesetze könnte man wieder ändern. Also ich denke, er musste reagieren. Der Merz kam ihm mit Sicherheit nicht zu Pass, dieser Mord an einem Kleinkind, der ja viele Menschen im Land fassungslos zurückgelassen hat, weil sowas ist ja, kann man sich ja gar nicht vorstellen, ja, dass da jemand noch absichtlich auf Kinder losgeht und versucht, ja, man kann ja froh sein, dass dieser Mann dazwischen gegangen ist und dass dann noch Schlimmeres verhindert wurde und der Mann hat es dann mit seinem Leben bezahlt. Also es wäre ja nicht möglich gewesen, darauf überhaupt nicht zu reagieren. Das hätte ihm zu viel gekostet. Gerade jetzt als die Partei, die da für Ordnung und Sicherheit stehen soll und die wohl auch wohl zu großen Teilen verantwortlich ist für die Lage im Land, was die Migration angeht. Und ja, wie glaubhaft ist es? Glaubhaft ist es für mich überhaupt nicht, weil es hat wieder erst irgendwas Auslösendes gebraucht. Ja, Aschaffenburg ist jetzt auch noch nicht, Aschaffenburg war das jetzt, Magdeburg ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also das hat man schon wieder versucht irgendwie zu verdrängen und zu vergessen. Und jetzt hat es wieder noch was im Wahlkampf gebraucht und jetzt musste er reagieren. Glaubwürdig ist es allerdings für mich nicht, weil auch Merz und der CDU ist klar, dass sie mit den potenziellen Koalitionspartnern, die sie sich halt so vorstellt, weil das muss ja praktisch, wenn man sich so die Umfrageergebnisse anschaut, müssen das ja am Ende die SPD und oder die Grünen werden. Und ja, und das sehe ich eben überhaupt nicht, wie man da irgendwie einen Politikwechsel veranstalten könnte. Es wird wie nach jeder Wahl wird dann auf den Koalitionspartner verwiesen und man müsste dann, ja, ich zitiere jetzt mal, ich prophezei jetzt mal so ein bisschen, man müsste ja Verantwortung für Deutschland übernehmen und deswegen, ja, ist dieses Versprechen von wegen, dass man eben jetzt diesen Weg geht in Sachen Migration und sich davon nicht mehr abbringen lässt, das konnte man jetzt eben vielleicht dann doch nicht mehr halten. Also so wird man begründen, dass man am Ende mit Grünen und SPD zusammengeht und man wird mit Sicherheit vielleicht so ein paar Placebo-Verschärfungen durchführen, wie die SPD und die Ampel, ja, wie sie es ja schon in den letzten Jahren gemacht haben, oder so ein paar Flüge organisieren, so ein paar Einzelflüge nach Afghanistan oder irgend sowas. Aber dass sich da irgendwie grundlegend was ändert, kann ich mir nicht vorstellen.
Also Merz ist für dich kein Hoffnungsträger. Eine Frage, die sich uns noch aufdrängt, ist, wie erklärst du dir das, ich will es jetzt mal als Phänomen bezeichnen, dass unmittelbar nach jedem Attentat Tausende von Menschen auf die Straße gehen und gegen rechts demonstrieren?
Also zum einen erkläre ich mir das mit den vielen und der ansteigenden Anzahl an Staatsbediensteten und ja, an finanzierten NGOs und so weiter. Das sind schon ein paar Tausend, die auch von dieser Politik abhängig sind, also ein paar Tausend pro Stadt, sage ich mal, ja, die auch profitieren von diesen vielen Programmen, die es da jetzt gibt, Inklusion, Demokratieleben etc. pp. Und die Leute wollen natürlich ihr Geld weiterhin haben, die dann auch auf Kommando weiterhin auf die Straße gehen. Es ist, also man schämt sich fremd, muss ich sagen, weil es ist pietätlos. Also natürlich, das Gedenken an Auschwitz ist immer richtig und wichtig, aber das dann zu verbinden in einem Kampf gegen rechts, weil jetzt zwei Tage davor ein Kleinkind von einem Migranten abgestochen wurde, das geht bei mir über den Horizont. Also ich, ja, und dann ist es auch für mich auch irgendwo, also es wird jetzt wieder von Freiheit viel gesprochen und von der deutschen Verantwortung. Und das sieht man auch wieder, die Corona-Zeit ist vergessen, ja, jetzt geht es wieder viel um Ausschluss von Menschen und um Diskriminierung, aber Ich kann aus meiner Heimatstadt berichten, da hat am Sonntag auch in Bezug auf Auschwitz, aber auch im Kampf gegen rechts, organisiert von den Romas gegen rechts, eine Demonstration stattgefunden auf dem Marktplatz. Und auf diesem Marktplatz sollte 2021 ein Weihnachtsmarkt stattfinden, bei dem er Ungeimpfte mit Security und Zäunen fernhalten wollte. Mhm. Und das passt für mich alles nicht zusammen.
Aktuell wird ja verstärkt auch über den Schuldkult der Deutschen gesprochen. Auch der wohl erfolgreichste Unternehmer der Welt, Elon Musk, hat die Deutschen aufgefordert, die Schuld abzuschütteln und sich wieder der Kraft der Vaterlandsliebe zu widmen. Was hältst du denn von dieser Debatte?
Für mich gibt es schon immer nur individuelle Schuld. Ich habe mich auch als bayerischer Gymnasiast, war diese Zeit des Nationalsozialismus wichtig für mich und interessant. Auch komme ich nochmal auf meine Heimatstadt Coburg. Wir hatten den ersten NS-Bürgermeister und für mich war immer die große Frage, wie konnte das hier passieren auf dem Boden, wo ich groß geworden bin und wo... Ja, wie konnten diese Menschen das zulassen? Und in der Schule bin ich natürlich oft damit konfrontiert worden, konnte mir aber eine Frage, die mich eigentlich am meisten bewegt hat, nie so richtig beantworten. Wie konnte das überhaupt passieren? Also ich habe in der Schule sehr viel über die deutsche Schuld gelernt, über die KZs, über den Krieg, über die Opfer, aber nicht so viel darüber, wie das eigentlich dazu kam, dass die Menschen so unzufrieden waren, dass sie einen wie Adolf Hitler dann an die Macht gewählt haben. Und Schuld habe ich diesbezüglich immer abgelehnt, also nachdem ich mir das mal durchdacht hatte, weil es gibt nur individuelle Schuld. Und wenn man das negiert und das irgendwie ausweitet auf ein Volk, dann geht's doch eigentlich in Richtung NS-Ideologie, in Richtung Sippenhaftung. Und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir brauchen keine Schuld, um der Opfer von damals zu gedenken oder um auch aufzuklären. Und das halte ich auch für richtig und wichtig. Aber in dem Ausmaß, wie das teilweise in Deutschland stattgefunden hat und auch ja mit dieser Schuld, die es da angeblich geben soll, da komme ich nicht mit zurecht.
Henning, bevor ich dich wieder entlasse, darf ich dir noch meine Abschlussfrage für die Erstellung meines Zeitenwende-Index stellen. Auf einer Skala von 1 bis 11, wobei 1 bedeutet, wir sind dem Untergang geweiht und haben keine Chance mehr. Bis 11, wir stehen unmittelbar vor der Wiederherstellung von Freiheit, Recht und Ordnung. Wo siehst du Deutschland aktuell? Bitte um kurze Antwort.
Also ursprünglich war ich bei 6, ich gehe jetzt aber sogar hoch auf 7, weil ich ein bisschen mehr Mut und Hoffnung verbreiten will. Wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, da wäre ich sehr viel weiter unten gewesen. Aber die Entwicklung in den USA, das kann Europa nicht ignorieren. Und man hat jetzt auch gesehen, also es gab ja eine Einladung der Bundesregierung an Meta, X und TikTok in Bezug auf die Bundestagswahl, also die sollten nochmal gebrieft werden, was denn Desinformation ist und was nicht. Und alle drei sind nicht erschienen, haben abgesagt. Das macht doch Mut und Hoffnung.
Vielen herzlichen Dank auch noch für diese letzte Information. Und ein Siemer von Henning Rosenbusch ist ja großartig. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, für die Informationen. Bleib mir gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Dankeschön, dir ebenso. Vielen Dank für die Einladung und viel Glück noch für deine Sendung.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes, wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Informationen einholen, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Das ist der klar definierte Anspruch von Auf 1. Oft jedoch klaffen die Ansichten der männlichen und weiblichen Journalisten auseinander. Daher kommen bei mir auch jene Frauen zu Wort, die sonst bei Auf 1 nicht oder eher selten zu sehen sind. So wie die Journalistin, Moderatorin und Influencerin Iris Aschenbrenner. Liebe Iris, wir kennen uns seit mehr als 2 Jahrzehnten, sind per Du und wollen dies auch in diesem Interview beibehalten. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit für unsere Zuschauer nimmst.
Sehr gerne. Hallo Thomas, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du verfolgst das Geschehen ja sehr aufmerksam. Wie fällt denn deine Beurteilung der ersten 14 Amtstage von Donald Trump aus? Was sind die deiner Meinung nach auch wichtigsten Entscheidungen, die er getroffen hat? Und welche dieser Entscheidungen werden deiner Einschätzung nach auch in Europa und insbesondere auch in Deutschland Auswirkungen haben?
Also der Aufschrei ist ja groß. Ich frage mich immer, es ist ein Typ, der kündigt an vor der Wahl, was er machen wird, wenn er die Wahl gewinnt. Und er setzt genau das um, was er vorher angekündigt hat. Und alle sagen, oh mein Gott, sind wir denn inzwischen überhaupt so weit schon gekommen, dass wir gar nicht mehr glauben, dass Politiker wirklich das tun nach der Wahl, was sie vor der Wahl versprechen? So viel mal dazu. Und gleich gehandelt natürlich, hier mit der Grenzsicherung, das Militär an die Grenzen geschickt. Natürlich auch eine sehr plakative Symbolik. Ich finde es grundsätzlich nicht so schlecht. Der Typ ist 78 Jahre alt, haut da gleich mal mit dem Hammer drauf. Ja, so ist er halt, so kennen wir ihn natürlich auch. Ich glaube, dass diese Grenzsicherung ein sehr wichtiger Punkt ist für Amerika, was auch für die Welt eine Bedeutung hat, weil Amerika ja schon so ein Vorreiter auch ist. Wenn die Amis machen können, vielleicht dürfen wir es auch machen. Ja, momentan sagen die hier verfassungswidrig und so weiter. Aber das, glaube ich, ist ein großer Punkt für uns Deutschland. Einfuhrzölle, ein großes Thema, die es jetzt noch nicht gibt, aber wo ich glaube, wo wir auch noch vielleicht wirtschaftlich ein größeres Problem kriegen werden. Aber grundsätzlich, du merkst schon, ich bin eigentlich ein Donald Trump-Fan. Wenn viele hier bei uns mit 78 oder so viel Power hätten wie ein 78-Jähriger, da würde ich mich schon mal freuen.
Trump wird, liebe Iris, von linksgrünen Aktivistinnen gerne auch als Sexist bezeichnet. Wie beurteilst du als Frau und frühere Schauspielerin und Model solche Aussagen?
Ach Thomas, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Dazu möchte ich gleich was sagen, weil da passt diese MeToo-Debatte sehr gut dazu. Trump, ein Sexist, der einfach sagt, boah, ich mag schöne Frauen. Ist das denn verwerflich? Ja, wollen wir nicht alle schöne Dinge haben? Streben nicht alle Frauen hier das Schönheitsideal, Schönheitsoperationen nehmen zu? Belügen wir Frauen uns auch nicht irgendwo selber? Ja, wir wollen alle wegen unseres Inneren geliebt werden und pfuschen an unserem Äußeren rum. Und diese MeToo-Debatte, da ist der Aufschrei immer erst groß von den Frauen, nachdem sie mit dem Produzenten oder den mächtigen Menschen sich hingegeben haben, sag ich mal so, ihre Karriere aufgebaut haben, die Rolle bekommen haben und danach, nein, ich wollte das nie. Thomas, weißt du, wie oft ich eingeladen war früher als Model auf irgendwelche Partys oder sonst was und es hieß ja, da können wir nochmal über den Job sprechen beim Abendessen. Nee, da mache ich den Job nicht. Ganz einfach, da musst du Rückgrat haben und sagen, mache ich nicht. Und der jetzt als Sexist, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt ein Typ, der mag halt einfach Frauen, der mag schöne Dinge, der feiert gerne. Muss man da als Frau nicht ein bisschen drüber stehen?
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Aber neben Donald Trump, Iris, gibt es mit Javier Milei einen weiteren Regierungschef, der mit seinem Handeln für jede Menge kontroverse Gesprächsstoff sorgt. Bei seiner Rede auf dem WEF in Davos hat Milei in Bezug auf Wokismus, LGBTQ und auch Feminismus deutlich Stellung bezogen und verurteilt. Teilst du Mileis Ansichten?
Ich glaube, Thomas, wenn jeder weiß, wo er steht und wo er ursprünglich auch hingehört, auch in einer Partnerschaft, das kannst du ja von der Partnerschaft auf eine Politik auch rüberbringen. Ja, Milei hat ja unwahrscheinlich viel erreicht. Ja, der hat die Inflation seines Landes halbiert. Der hat ein Wirtschaftswachstum von 5% für 2025. Ich meine, wir krebsen hier bei Null rum in Deutschland, das müssen wir mal ganz klar sagen. Und Sachen anzusprechen, das ist genauso, ich gehe jetzt auf eine Partnerschaft, ja, als Vergleich dazu. Inzwischen ist es so, die Frau sagt, nee, ich trage die Koffer, lieber Mann, dafür räumst du währenddessen noch die Spülmaschine aus. Das ist doch nicht mehr sinngemäß. Macht sich mehr Sinn, wenn der Mann, der mehr Kraft hat, vielleicht die Koffer ins Auto schleppt und die Frau noch kurz die Spülmaschine ausräumt oder vielleicht die Kinder anzieht? Das ist doch bei uns eine verdrehte Welt. Und das, glaube ich, meinte er mehr mit diesem Wokismus gegen LGBTQ. Ich glaube, dass er sieht ja so ein bisschen verstrahlt aus, ne? Aber ich glaube grundsätzlich, dass wir Sachen viel krasser ansprechen müssen, auch mit dem Feminismus. Ich glaube nicht, dass es heißt, dass jeder sagt, Frauen dürfen nichts mehr sagen, Frauen dürfen nichts mehr tun. Ich glaube, es heißt ein bisschen, besinne dich auf das, was du kannst. Nicht jeder muss alles können. Und lass den Männern, ich sag sogar vielleicht ein bisschen provokativ, lass den Männern doch auch noch ein bisschen was übrig.
Ja, danke für dieses Statement. Jetzt werde ich dir wahrscheinlich ein bisschen die Luft abschnüren müssen, denn wir wollen nach dem Blick ins Ausland die Situation in Deutschland beleuchten. Da möchte ich auf das furchtbare Attentat in Aschaffenburg zu sprechen kommen. Das hat sicherlich auch dich geschockt, wütend gemacht und dazu bewogen, mittels Videobotschaften klare Worte zu ergreifen. Du bist ja auch selbst Mutter. Was macht so ein Ereignis mit dir?
Also Thomas, das ist wirklich ein Thema, da bin ja normal gar nicht nah am Wasser gebaut, gell? Ich bin ja eher so tough. Das hat mich extremst erschüttert, extrem. Also es passieren jeden Tag etliche Messeangriffe in Deutschland und ich lese die und ich bin auch schon fast, muss ich traurigerweise sagen, etwas abgestumpft. Es passiert so viel, dass ich denke, ah ja, wieder ein Angriff. Aber diese Sache in Aschaffenburg, die von mir auch nicht sehr weit weg ist, ich wohne da 40 Kilometer von Aschaffenburg weg, also sehr in der Nähe noch. Das hat mich wirklich mitgenommen, weil ein schöner Park, ein toller Tag, Kindergärtnerinnen, die ihren Kindern was Schönes zeigen wollen und dann wird so ein junges Kind aus dem Leben gerissen, das war für mich einfach unwirklich. Also Kinder, die auch noch ihr ganzes Leben vor sich haben und die völlig unschuldig sind, auf die du auch gar keinen Hass wegen irgendwas haben kannst. Und dieses psychisch krank ist für mich auch langsam eine Ausrede. Jeder ist psychisch krank. Wir hatten genau den gleichen Fall bei uns im Dorf. Ein psychisch Kranker, das war damals in Somalia, war auch groß in den Zeitungen, hat ein ganzes Dorf tyrannisiert. Er wurde immer wieder eingeliefert. Es war genau 1:1, vielleicht hat es mich deshalb auch emotional so berührt. Es war 1:1 wie in Aschaffenburg. Er wurde eingesperrt, er war als schuldunfähig dort eingestuft, er kam wieder raus. Wenn er seine Medikamente genommen hatte, randalierte er nicht. Er hat sie wieder nicht genommen, er hat das ganze Dorf wieder tyrannisiert. Das ging ein halbes Jahr so, Thomas. Und irgendwann ist er auf den Spielplatz gerannt und hat gesagt, er schickt alle Kinder zu Allah. Und dann bin ich ausgerastet. Und ich habe mit Hilfe einer großen deutschen Tageszeitung einen Artikel und sehr viel Druck auf die Staatsanwaltschaft, die Zuständige hier, ausgeübt. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die hatten schon Angst und die wollten, okay, die wussten, ich mache da Druck. Aber die haben den einfach in das nächste Kaff versetzt. Das heißt, inzwischen, wir haben nochmal ein Schreiben gekriegt, dass er momentan nicht mehr auffindbar ist, deswegen werden die Verfahren eingestellt. Das heißt, ein zweiter Aschaffenburg-Typ läuft in Deutschland, und den habe ich selber erlebt, immer noch frei rum. Und das macht mich wütend, weil der in Aschaffenburg wird nicht der Letzte sein.
Ja, aber jetzt hat ja Friedrich Merz angekündigt, dass er ganz hart durchgreifen will. Diese Woche soll es ja auch im Deutschen Bundestag einen entsprechenden Beschluss geben, der gefasst werden soll. Inwieweit glaubst du denn, dass Friedrich Merz seinen Worten Taten folgen lässt und dass das auch realisierbar ist, was er vorhat?
Ich muss grundsätzlich sagen, ich glaube, dass Friedrich Merz ein Typ ist, der ist ja gebildet, der kommt von BlackRock, das ist ja kein so ein Schwafler. Der sieht jetzt auch nicht so super sympathisch aus wie ein Robert Habeck, der dir da immer Honig um den Mund schmiert. Ich glaube schon, dass er das eigentlich gerne möchte diese Asylpolitik verschärfen. Ich glaube sogar, dass er sich ein bisschen in seiner Partei aus dem Fenster lehnt, weil manche wahrscheinlich sogar sagen würden, ah, Friedrich, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass du jetzt da so reinhaust. Ob er letzten Endes wirklich was bewegen kann, weil die können ja nicht alleine regieren. Und er hat ja immer gesagt, es wird nur praktisch, wenn die anderen zustimmen, dann wird er mit denen gemeinsam regieren. Glaubst du, dass die Grünen oder auch die SPD, dass die dem zustimmen? Also ich glaube, dass er da sehr viel Gegenwind hat. Und um wirklich was durchzusetzen, ich glaube, da geht's nur mit der AfD. Aber ihm persönlich, ich finde, er ist kein Sympathieträger. Ich bin jetzt auch kein super Freund von ihm. Aber ich glaube grundsätzlich, er ist noch einer, der so wenigstens noch genug, ich sage jetzt mal, Eier hätte, um es zu versuchen durchzusetzen.
Also schon ein bisschen Hoffnungsträger. Eine Frage möchte ich dir schon noch in Bezug auf das Attentat stellen. Wie erklärst du es dir, dass Tausende von Menschen nach solchen Attentaten auf die Straße gehen und eine Demo gegen rechts organisieren?
Thomas, das ist für mich, also da bin ich fassungslos. Also das weiß ich nicht, ob ich das mit Dummheit einfach verblendet vom Mainstream-Medien. Ich kann das nicht verstehen. Also das hat doch nichts mit, wir sagen doch auch nicht hier, auch ich nicht, hey, jeder Ausländer soll raus und alle sind böse. Also ich meine, wie viel Zuspruch hat die AfD zum Beispiel von Migranten? Sehr, sehr viel. Also ich kann diese Leute... Ich muss dir persönlich sagen, ich bin ein sehr offener und netter Mensch. Wenn jemand zu mir sagt, er ist auf eine Demo gegen rechts nach diesem Attentat in Aschaffenburg gegangen, wird der mein Haus nicht mehr betreten. Also da bin ich so rigoros geworden, weil das für mich Leute sind, die eigentlich applaudieren, dass ein kleines Kind gestorben ist. Mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Ich werde denen nichts Schlechtes tun oder so, aber so jemand in meinem Haus, in meinem Umfeld nicht mehr. Also ganz klare Kante.
Ein weiterer Hoffnungsträger Iris ist ja Elon Musk. Der hat jetzt angestoßen, dass die Deutschen sich vom Schuldkult lösen sollen und sich vielmehr ihrer Vaterlandsliebe besinnen. Was sagst du denn zu dieser Thematik?
Wir brauchen ja bloß mal den Fernseher anmachen. Abends NTV, ich weiß nicht, was da alles läuft, Arte, sonst was. Du siehst nur Dokus. Es gibt ja Dokus nur noch über den Zweiten Weltkrieg, über den Nationalsozialismus. Wir werden jeden Abend gefüttert mit diesem, ich nenne es mal Schuldkult, den wir haben. Seit 70 Jahren geht es so. Und ich glaube nicht, dass ein Land, dem du jeden Tag oder Personen, Deutschen, den du jeden Tag eintrichterst, sie dürfen nicht stolz sein auf ihr Land. Genau das, was Musk eben sagt, ein bisschen Nationalsozialismus. Ist ja völlig verpönt bei uns. Häng da mal eine Deutschlandfahne raus, da bist du ja schon wieder abgestempelt. Aber ich glaube, dass ein Land, was immer gefüttert wird mit ihrer dunklen Vergangenheit, wo heutzutage die, die jetzt leben, gar nichts mehr dafür können. Die werden immer gefüttert mit dunkler Vergangenheit, mit dunklen Themen. Und daraus soll eine helle Zukunft entstehen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwann einen Cut machen, sagen, okay, das ist ein dunkles Kapitel der Geschichte, die dürfen wir niemals vergessen. Die können wir auch hier aufgeschrieben bewahren, aber wir müssen auch irgendwann mal nach vorne schauen. Wir können nicht immer rückwärts schauen in die Vergangenheit, weil unsere Zukunft wird nicht gut werden. Und deshalb unterstütze ich das, dass ein bisschen, ich nenne es Patriotismus, ein gesunder Patriotismus, ein bisschen Stolz und Ehre, ja, diesem Land guttun würden.
Danke für diese ebenfalls deutlichen Worte. Eine Frage habe ich noch. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet hat in dieser Woche ein brisantes Interview mit Alice Weidel geführt. Die Kanzlerkandidatin der AfD sprach deutliche Worte in Sachen Remigration und vor allem auch zur Corona-Aufarbeitung, die sie mittels eines Untersuchungsausschusses auf den Weg bringen möchte, wenn ihre Partei die 25%-Marke knacken wird. Zählst du dich auch so ein Stück weit zum Team Alice für Deutschland, wenn es um wirkliche Veränderungen geht?
Ich glaube, dass eine wirkliche Veränderung in Deutschland nur die AfD wirklich will. In manchen Sachen kann man diskutieren. Ich müsste mir das durchrechnen. Hier Euro-Themen, was weiß ich was. Das sind Sachen, die sind schwierig. Da brauchst du wirklich jemanden, einen Wirtschafts- und Ökonomen, der wirklich Ahnung davon hat. Aber grundsätzlich, das ist, wir haben es so in Argentinien gesehen. Argentinien war doch jetzt das beste Beispiel mit dem Javier Milei, was der verändert hat und wie radikal der letzten Endes war. Und ich glaube, auch so etwas würde Deutschland gut tun. Und auch diese, man muss sich das mal überlegen mit dieser Corona-Aufarbeitung. Da sind so viele Fakten, die früher Verschwörungstheorien waren, die haben sich jetzt bewahrheitet. Und trotzdem steckt jeder von den Politikern, außer jetzt die AfD, den Kopf in den Sand, da redet man nicht mehr drüber, da redet man nicht mehr drüber. Was soll denn das? Also das ist doch eigentlich eine Frechheit. Und deshalb, ich würde auch schon alleine aus Interesse, ja, Alice, bitte einmal alles auf den Tisch, würde mich mal interessieren, was da eigentlich so die letzten Jahre abgelaufen ist.
Bevor ich dich gleich wieder entlasse, liebe Iris, darf ich dir noch meine Abschlussfrage stellen, und zwar zu meinem Zeitenwende-Index. Auf einer Skala von 1 bis 11, wobei 1 bedeutet, wir sind dem Untergang geweiht und haben keine Chance mehr, bis 11, wir stehen unmittelbar vor der Wiederherstellung von Freiheit, Recht und Ordnung. Wo siehst du Deutschland aktuell?
Aktuell, also wir sind natürlich ganz weit weg von 11. Ich würde sagen, wir sind nicht mal bei 5. Ich habe aber ein bisschen, ich bin immer sehr optimistisch, Thomas, deshalb kann ich die 1 jetzt nicht gleich wählen. Aber ich würde sagen, eine 4. Ich tippe mal auf die 4. Also ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wenn du jetzt eine 4 gibst, was war es denn vor 8 Wochen, vor Trump, vor den neuesten Zahlen von Milley?
Oh, gute Frage. Also davor habe ich noch gehört, wir sind völlig verloren.
Okay.
Davor habe ich gehört, ich muss auswandern und es geht gar nichts mehr, ja. Jetzt hätte ich so ein bisschen eine Richtung und denke mir, komm, vielleicht könnten wir doch noch irgendwas bewegen. Also ich finde, wir haben eine Aufwärtstendenz. Wir haben jetzt noch Wahlen, aber nach dieser Demo gegen rechts wieder, das macht mich emotional und nervlich dann wieder fertig, weil ich denke, mit so dummen Menschen in dem Land wird es doch nichts mehr. Aber ich bleibe jetzt mal bei der 4. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf.
Aber ein positiver Trend ist zu erkennen. Das haben Sie mitbekommen, liebe Zuschauer. Vielleicht stöbern Sie auch mal bei Instagram nach Iris Aschenbrenner. Die spricht jeden Tag Klartext. Herzlichen Dank, liebe Iris, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin alles Gute bei deinem Schaffen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Danke, Thomas. Tschüss.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Liebe Zuschauer, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Und sind die Herausforderungen noch so groß, scheinen die Probleme auch unlösbar. Ich glaube stets daran, alles zum Guten wenden zu können. Dabei bleibe ich auch gelassen und zuversichtlich. Und hin und wieder tut es auch gut, den Irrsinn mit Humor zu verbinden. Aus diesem Grunde habe ich auch einen ausgesprochen beliebten Kabarettisten gebeten, in dieser Sendung die aktuelle Lage zu beurteilen. Herzlich willkommen, Ludger K.
Guten Tag, Thomas. Ich freue mich sehr über deine Einladung.
Lieber Ludger, wir kennen und schätzen uns schon eine geraume Zeit. Also ich schätze zumindest dich, sind wir bereits per Du und ich möchte das gerne auch in diesem Interview beibehalten. Wie fällt denn die Beurteilung der ersten 14 Amtstage von Donald Trump aus der Sicht eines Mannes aus, der das Weltgeschehen stets aus der Sicht eines Kabarettisten betrachtet? Und was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Entscheidungen, die er getroffen hat?
Ja, ich spreche mit dir gerne natürlich über Donald Trump. Ich darf voranschicken, dass ich jetzt nicht bei jedem Satz eine Pointe habe, sondern wir diskutieren einfach dahingehend, dass wir gucken, ob wir was Absurdes im Aktuellen finden. Aber ausgereift, bühnenreif wird das noch nicht sein. Umso mehr Spaß macht es mir, mit dir mal das durchzugehen. Insbesondere Trump ist natürlich immer sehr ergiebig. Und wenn du mich fragst nach besonderen Entscheidungen, dann habe ich deren zwei. Trump hat einen gewissen Ross Ulbricht, oder die Amerikaner sagen, glaube ich, dann Ross Albrecht, begnadigt. Das ist ein Typ, der aus der libertären Krypto-Digitalszene kommt, sage ich mal ganz allgemein. Einer, der eine alternative Internetplattform aufgebaut hat, ist nicht ganz so bekannt. Und ich bin überzeugt davon, bestimmt ist da auch nicht alles koscher gelaufen. Aber er wurde mehrfach lebenslänglich für schuldig gesprochen, saß 11 Jahre lang im Knast. Trump hat versprochen, ich lasse den Mann frei. Das hat er getan, ist begnadigt. Innerhalb der ersten paar Tage ging das ratzfatz. Und hier gilt vielleicht das umgekehrte Prinzip, was sonst Mao zugeschrieben wird. Bestrafe einen, erziehe 100. Hier haben wir begnadige einen und resozialisiere vielleicht 100. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und was ich auch als Humorist beeindruckend fand, ist, dass er die Bodyguards von Herrn Fauci abgezogen hat. Da wäre noch in Deutschland und Österreich so ein Reflex, um Gottes Willen. Jetzt ist ja der Fauci freiwillig. Nein, das ist ein sehr, sehr reicher Mann und Trump hat völlig recht. Security für ihn ist nicht verboten. Er kann sich ja selber auf eigene Kosten Security heuern und Trump würde sogar was empfehlen. Da habe ich gedacht, das gefällt mir.
Was glaubst du, welche Entscheidungen, die er bisher getroffen hat, strahlen auch nach Europa aus und insbesondere zeigen sie auch Wirkung in Deutschland?
Du, ich glaube, dass diese Bodyguard-Entscheidung mit Blick auf Fauci nicht wirkungslos ist und bestimmt in einem Sinnzusammenhang steht mit den aktuellen Statements, zum Beispiel von Herrn Drosten, der in der wunderbaren Berliner Taz ein Interview gegeben hat mit dem Tenor, naja, je weiter die Zeit voranschreitet, umso kritischer werde ich mit Blick auf die letzten Jahre. Auch von Katrin Göring-Eckert habe ich was gelesen nach dem Motto, ja, wir haben sehr viele Fehler gemacht und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen selbstkritisch sein. Womöglich hängt das in einem Sinnzusammenhang, den die Betroffenen gar nicht so durchschauen. Die anderen Sachen sind natürlich klar. Wenn die USA weltpolitisch irgendetwas beschließen, hat das Einfluss auf die ganze Welt noch. Und das Lieblingswort von Trump ist, glaube ich, Tariffs. Also das ist ein Wort, was nicht unbedingt geläufig ist. Zölle. Er spielt damit, mit den Drohungen. Und das ist ein Mann, der das auch wahrmacht. Und wenn das kommt, wird das Einfluss haben. Ich bin gespannt.
Ein weiterer Hoffnungsträger, Ludger, ist ja Javier Milei, der argentinische Regierungschef. Der hat in Davos eine Rede gehalten, bei der ich manchmal den Atem angehalten habe und dachte, jetzt drehen Sie ihm gleich das Mikrofon ab. Wie beurteilst du sein Wirken und vor allen Dingen auch seine Rede, die er in Davos gehalten hat?
Ja, also allgemein ist es ja so, dass er als Freund der Freiheit sich seine Position erarbeitet hat, weltweit mit einer ungeheuren Reputation. Wann haben wir uns jemals mit einem Staatschef Argentiniens beschäftigt? Es sei denn, er wird mit Militärputsch nach Hause geschickt. Also es ist durchaus so, dass er mit der Freiheit, die er als offenkundiger Libertärer sehr stark propagiert, ein Tabu besetzt. Das hat man nicht erst in dieser Davos-Rede gemerkt, sondern auch schon vorher, insbesondere durch die Erfolge, die er damit hat. Wir müssen uns das klar machen, Thomas, dass Freiheit in unseren Gefilden negativ besetzt ist. Also ich meine, die Tagesschau hat mal vermeldet vor 2 Jahren, dass Freiheit zur Floskel des Jahres gewählt worden ist. Im letzten Jahr gab es einen Kolumnisten auf MDR Online, der gesagt hat, Meinungsfreiheit sei ein rechtspolitisches Narrativ. Und ich darf aus meiner Kleinkunstwelt ergänzen, dass ich mal vor Jahren ein persönliches Gespräch bei einer Tasse Kaffee hatte mit Vince Ebert. Und wir kennen uns schon lange. Und er meinte zu mir, dass sein damaliges Programm Freiheit ist alles. Und ich verrate jetzt nichts Schlimmes. Also er meinte nur, Freiheit ist alles als Titel hat die Menschen, hat das Kleinkunst, das bürgerliche Kleinkunstpublikum ein Stück weit abgeschreckt. Und hier, glaube ich, könnten die Erfolge in Argentinien dafür sorgen, dass wir Freiheit neu entdecken und dass wir uns auch auf Ludwig Erhard besinnen, der ja letztlich auch ein Libertärer war. Der wird immer so als Redelsführer, so ein negativer Begriff, als Speerspitze, such dir deinen Begriff aus, also als Protagonist schlechthin der sozialen Marktwirtschaft gesehen, aber vielleicht war er doch eher ein Libertärer, weil für ihn Freiheit einfach alles war. Und da wird sehr viel geschehen in nächster Zeit und auch sehr schnell. Als Freiheitsfreund begrüße ich das.
Wunderbar, vielen Dank dafür. Ich kenne dich ja nur als einen stets gut gelaunten Menschen. Jetzt muss ich dir mal ganz kurz die Laune verderben. Lass uns mal kurz über das Attentat in Aschaffenburg sprechen, was die Schlagzeilen beherrscht hat in Deutschland. Dich hat das als Vater sicherlich auch getroffen. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verkündete jetzt endlich nach Jahren der Mutlosigkeit und unmittelbar vor der Wahl, dass er, sofern er als Kanzler gewählt würde, vom ersten Tag an harte Maßnahmen ergreifen würde. Inwieweit hältst du diese Aussage sowie den in dieser Sitzungswoche eingebrachten Beschluss für glaubhaft und vor allen Dingen realisierbar?
Erstmal danke ich dir dafür, dass du in der Einleitung klargemacht hast, dass jetzt ja kein Beamtenfeuerwehr kommt. Natürlich beobachte ich das mit Schwermut und einer gewissen emotionalen Belastung, wie wir alle. Und wenn du mich nach der Ernsthaftigkeit der März-Ankündigungen fragst, da möchte ich unseren Kanzler zitieren. Frank und frei. Fritze Merz erzählt gern Tünkram. Das ist ein großartiger Satz. Also nehmen wir mal an, jemand aus dem Reich der unbescholtenen Bürger hätte das gepostet, dann hätte es eine Hausdurchsuchung gegeben. Aber man muss ja auch mal den Kanzler loben, wenn es angebracht ist. Mein Vertrauen tendiert dagegen null und ich glaube, es ist Aktionismus, wohlwissend, dass eine Wahl ansteht und die Menschen so etwas erwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt mal beginnt, Taten folgen zu lassen. Aber natürlich ist es spannend genug, mal zu gucken, welche gegenseitigen Wechselwirkungen das hat.
Also Friedrich Merz ist für dich jetzt nicht unbedingt der Hoffnungsträger. Lass uns doch nochmal über diese Demonstrationen sprechen, die unmittelbar nach solchen Attentaten losgetreten werden. Da gehen Tausende auf die Straße und demonstrieren gegen rechts. Was fällt dir dazu ein?
Ja, ich nutze die Gelegenheit jetzt vielleicht im Rahmen des von mir folgenden Statements dann doch noch so ein bisschen den Bogen ins Humoristische wieder zu kriegen. Denn das ist ja auch durchaus verbunden mit dem Blick auf die Demonstrationszüge, die ja ein ganz schlechtes Timing haben. Also von mir persönlich stammt der Satz, jedes noch so positive Anliegen hat immer einen unpassenden Anlass. Und hier merken wir, wie wichtig der Mobilisierungsfaktor ist. Also ich blicke zurück auf meine Schulzeit, blicke lange zurück. Und da wurde auch schon mal zu Demonstrationen innerhalb der Schülerschaft von Lehrern auch aufgerufen. Und in den 90ern gab es, glaube ich, mal den französischen Präsidenten Chirac, der im Mururoa-Atoll Atomversuche angeregt hat. Und da gingen Schüler geschlossen auf die Straße, auch mit T-Shirts, F...Chirac, also ein Reim. Deine Leute werden nicht denken, was da geschrieben wurde. Und das war kein Mitgehen aus Überzeugung, sondern das war ein Mitgehen aus der Bewandtnis heraus, ja, was da Demonstrationsinhalt ist, das ist einerlei. Hauptsache, ich habe schulfrei. Und ich glaube, dass diese Szene durchaus einen Mobilisierungsfaktor hat. Und das meine ich auch mit einer gewissen Anerkennung bezogen auf Gewerkschaften oder eben Schüler, Studenten, die man sehr, sehr leicht mobilisieren kann und von ihrer eigentlichen Tagesbeschäftigung abhalten kann. Dadurch sind die Demonstrantenzahlen relativ hoch. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das seelisch keine hundertprozentige Übereinstimmung mehr aufbietet. Die Menschen wissen, dass das irgendwie nicht angebracht ist. Also ich lehne nicht jede Anti-Rechts-Demo per se ab, aber hier habe ich sie sehr wohl abgelehnt.
Du hast deine Schulzeit angesprochen. In dieser hast du sicherlich auch viel über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, über Nationalsozialismus gelernt und hast vom Schuldkult erfahren. Nun hat der erfolgreichste Unternehmer der Welt, Elon Musk, die Deutschen aufgefordert, die Schuld abzuschütteln und sich wieder der Kraft der Vaterlandsliebe zu widmen. Was hältst du denn von dieser Debatte?
Ja, ich bin baff, was ein Elon Musk alles auslöst, emotional, aber vielleicht auch real. Also im Grunde war mir schon klar, während meines Studiums, dass ein solcher Impuls nur aus dem Ausland kommen kann. Offen gesagt dachte ich, das käme womöglich aus dem europäischen Ausland, zum Beispiel Osteuropa, dass ein prominenter, ein wirkmächtiger Mensch sich einfach mal hinstellt und das sagt, was Elon Musk jetzt mehrfach einfach offen sagt. Vielleicht habe ich dahingehend die Amerikaner ein bisschen unterschätzt. Wir haben jetzt einen Elon Musk, der sich einmischt und die anderen plötzlich sehr klein wirken lässt. Vielleicht siehst du es ähnlich, Thomas. Ich hatte trotz aller Kritik an den Protagonisten der Politik immer das Gefühl, die sind schon mächtig und die können etwas auch Negatives im Individuallebenslauf eines Menschen bewirken. Und jetzt kommt einfach ein Elon Musk und beleidigt unseren Präsidenten, der beleidigt den Kanzler. Und die sind dann ganz entrüstet und du merkst, mehr kommt nicht. Denn natürlich ist das Elon Musk, der sich relativ locker auch mit Umsatzeinbrüchen, sofern sie denn kommen sollten, in Deutschland beschäftigen kann, weil das auf sein Leben quasi keine Auswirkungen hat. Also heißt auf deine Frage runtergebrochen, ich halte es für positiv, wenn ein Mensch mit einer gewissen Distanz, also hier geografische Distanz, Sachen anregt, um es mal so zu sagen. Und inwiefern das anschlussfähig ist innerhalb dieses Landes, das wird sich zeigen. Aber ich gehöre zu denjenigen, die immer schon für Musk sicherlich, was seinen Lebensweg betrifft, einen heiden Respekt hatten. Und jetzt hat er mich kolossal überrascht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er sich mit Deutschland und Europa einfach auch geisteswissenschaftlich beschäftigt hat. Jeder, der das tut, hat eine gewisse Hinwendung zum alten Europa. Das lässt sich nicht vermeiden. Dafür ist hier einfach zu viel Positives passiert im Laufe der Jahrhunderte.
Ich halte fest, Ludger, wir beide brauchen mehr Geld, damit wir auch sagen können, stets, was wir denken. Bevor ich dich nun entlasse, liebe Ludger, darf ich dir noch mal eine Abschlussfrage für die Erstellung meines Zeitenwende-Indexes stellen. Auf einer Skala von 1 bis 11, wobei 1 bedeutet, wir sind dem Untergang geweiht und haben keine Chance mehr. Bis 11, wir stehen unmittelbar vor der Wiederherstellung von Freiheit, Recht und Ordnung. Wo siehst du Deutschland aktuell?
Da sehe ich aktuell Deutschland bei einer 1,5.
Nein, also, das ist nicht dein Ernst.
Nein, lange Zeit war ich also einer, der gesagt hätte 1, denn ich bin bekennender Spenglerianer, also der vielleicht letzte große deutsche Philosoph, Untergang des Abendlandes, der das quasi als zyklenhaften Ablauf, der sich nicht ändern lässt, gesehen hat, dass bestimmte Kulturen nach einer gewissen Zeit untergehen. Aber so letztlich kamen diese 0,5% dann doch auf, als ich dachte, es kann ja auch eine Pause geben von 100, 200, 300 Jahren und danach eine neue Bewegung, die es vielleicht in der Weltgeschichte bislang noch nicht gegeben hat. Also ich habe neulich bei mir zu Hause im Garten auf einen Baum geblickt, der bei uns in der Nachbarschaft einen sehr schlechten Ruf hat. Die Kinder werden angehalten, nicht auf diesen Baum zu klettern. Der ist morsch, der ist gefährlich. Und viele sagten, den sollte man auch schon mal wegkloppen. Den braucht keiner mehr. Und ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dieser Baum wird sich erholen. Und wenn die ganze Nachbarschaft dort nicht mehr da ist, dann wird der Baum noch da sein und vielleicht sogar nach einer Phase der Regeneration stärker denn je. Also Spengler hat mal den Satz geprägt, Optimismus ist Feigheit. Dementsprechend wärst du also ein großer Feigling nach seiner Definition. Aber so ein bisschen Restoptimismus ist, glaube ich, noch erlaubt. Und darüber spreche ich übrigens auch in meinem aktuellen Programm. Verstehen Sie Deutsch? Deutsch mit UE geschrieben. Da geht es um deutsche Befindlichkeiten. Da geht es um Geschichte und vielleicht auch auf gewisse Art und Weise um einen Blick in die Zukunft, der nicht nur pessimistisch ist, so würde ich es mal sagen.
In welcher Stadt und auf welcher Bühne bist du als nächstes zu sehen?
Also es gibt Auftritte, die ich jetzt habe mit meinem Jahresrückblick in Berlin zum Beispiel. Da ist allerdings schon alles voll. Ich bin demnächst wieder in Köln. In der Nähe von Frankfurt am Main, Ginsheim, Gustavsburg. Das ist noch näher an Mainz dran, aber auch mit einer gewissen Eigenständigkeit. In München, da gibt's noch Karten. Das ist dann im Mai. Also die Menschen werden so pfiffig sein hier, dass sie an Informationen kommen und wissen, wie sie bei dem Namen Ludger K. an der Tourdaten kommen können. Ich bin da ganz optimistisch.
Das bin ich auch. In diesem Fall ist das eine glatte 11 auf der Skala von 1 bis 11. Herzlichen Dank, lieber Ludger, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Thomas. Hasta la vista, baby.
Sie sehen, liebe Zuschauer, es gibt genügend Gründe, optimistisch zu sein. Und wir von Auf 1 bleiben dran an den brisanten Themen der Zeit, um diese Zuversicht stetig zu steigern. Chefredakteur Stefan Magnet geht mittlerweile bei Kanzlerkandidaten und zukünftigen Kanzlern ein und aus und erhält wertvolle Informationen aus erster Hand. Auf 1 wird mittlerweile zur Berichterstattung ins EU-Parlament eingeladen und legt dort den Finger regelmäßig in die Wunde. Ich selbst glaube nach den klaren Aussagen Milleys in Richtung EU und deren Regierungschefin, dass die jetzige EU nicht bestehen bleibt. Mag Frau von der Leyen noch so strampeln, ich deute dies als letzte Zuckung in einer Frau, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit für ihre stets mit einem Hauch von Korruption einhergehenden Handlungen zur Rechenschaft gezogen wird. Wir bleiben dran. Vor allem, wenn Sie uns gewogen bleiben, werte Zuschauer, und uns weiterhin bei unserer Arbeit mit einem kleinen Teil Ihres zur Verfügung stehenden Geldes unterstützen. Am Ende dieser Sendung möchte ich Ihnen noch zurufen, bleiben Sie in dieser Phase der Zeitenwende standhaft. Sagen Sie weiterhin Ihre Meinung. Zeigen Sie weiterhin Gesicht. Und wenn Ihnen mal wieder jemand sagt, Trump sei ein Monster, dann bleiben Sie gelassen und schicken Ihrem Gegenüber einfach den Link beispielsweise zu dieser Folge zu. Nicht alle Menschen in Ihrem Umfeld sind unter Umständen so aufgeklärt wie Sie, doch mit viel Geduld, Souveränität und dem richtigen Wissen kriegen wir Sie am Ende alle. Seien Sie der Mensch, der den positiven Unterschied macht. Und für meine heutigen Schlussworte möchte ich Javier Milei zitieren, der den WEF-Teilnehmern von Davos am Ende seiner fulminanten Rede Folgendes zurief. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Mögen die Mächte des Himmels mit uns sein. Freiheit, verdammt nochmal.